Missbrauch, Korruption, Verleumdung und Verleugnung. Wie kannst du nur in die katholische Kirche eintreten? Ja, genau das habe ich nicht nur einmal zu hören bekommen, seitdem ich vor 2 Jahren in die katholische Kirche eingetreten bin. Also es ist nicht so, dass mein privates, persönliches und teilweise auch mein berufliches Umfeld mit Begeisterung auf meine Entscheidung reagiert hat, eigentlich eher mit Unverständnis. Und ich habe meistens geantwortet, kein Problem. Ich bin ja dem mystischen Leib Christi beigetreten und nicht der Institution. Und damit bin ich auch ganz gut gefahren eine ganze Weile. Ja, bis ich über eine Schrift gestolpert bin, die Lumen Gentium heißt. Und warum auch ich mich dann mit der Thematik auseinandersetzen musste und zu welchen Erkenntnissen, auch welchen Umgang ich für mich gefunden habe, damit zurechtzukommen oder mit dieser Herausforderung umzugehen, darum geht's in meinem heutigen Podcast.
Medienapostel, der vertikale Podcast.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, auch wenn dieses Thema heute sicherlich keine leichte Kost wird. Aber wir schauen mal, was wir da gemeinsam erarbeiten können. Ja, ihr wisst, was an dieser Stelle folgt. Mein lieb gemeinter Hinweis, bitte liked und subscribed meinen Kanal. Helft mir beim Aufbau dieses kleinen, aber feinen Kanals. Vielleicht schaffen wir es ja auf YouTube bis Weihnachten, die 100 Abonnenten voll zu bekommen. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die, die dem Aufruf gefolgt sind, die auch weiterhin mir die Treue halten. Ich freue mich sehr darüber und bin gespannt, was uns da in der nächsten Zeit noch gemeinsam erwarten wird. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ja, Lumen Gentium. Also Lumen Gentium hatte nun meine Argumentation ausgehebelt, dass ich ja nur dem mystischen Leib Christi beigetreten sei. Worum geht's eigentlich in dieser Schrift? Lumen Gentium, das ist also der Name einer der wichtigsten dogmatischen Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der Titel ist Latein und bedeutet so viel wie Licht der Völker. Also die Kirche ist damit selbst mystischer Leib Christi. Und nicht nur Symbol, sondern das ist das theologische Fundament für unser heutiges Kirchenverständnis. Und damit konnte ich halt diese Spaltung, die ich getroffen hatte, Institution losgelöst vom mystischen Leib Christi, nicht mehr aufrechterhalten. Also die Kirche selbst wird im Kirchenverständnis ganz klar definiert als Selbstbestandteil, nicht Bestandteil, sondern die Kirche selbst wird als mystischer Leib Christi definiert. Aber was heißt jetzt mystischer Leib Christi? Der Ausdruck selber stammt aus dem Neuen Testament, wo Paulus sagt, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, weil ich ja immer mich auch oute als jemand, der eben aus einer mystischen, geistlichen, auch spirituellen Sichtweise kommt, dass mystisch eben nichts Esoterisches ist. Das ist kein esoterisches Geschwurbel, sondern das meint eigentlich geheimnisvoll. Also geistlich ist immer von Gott gestiftet, unsichtbar verbunden mit dem Heiligen Geist und innig vereint mit Christus, so wie ein Leib mit seinem Haupt. Also Christus ist das Haupt und die Kirche ist der mystische Leib. Am deutlichsten spricht Lumen Gentium vom mystischen Leib für mich in Lumen Gentium 7,3. Ich zitiere: Durch seinen Geist vereint er die Glieder, die er zur Kirche berufen hat, in sich selber als Leib. Also die Kirche ist der Leib, in dem das Leben Christi sich in den Gläubigen entfaltet. Also da wird für mich deutlich, dass die Kirche nicht einfach eine Organisation ist, sondern ein lebendiger Organismus, der durch Christus geeint und belebt wird. Und diese Kirche ist sakramental verbunden mit Christus, also nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich geistlich. Zumindest sollte sie das. Und wenn man das einmal durchdenkt, dann landet man einfach bei der Erkenntnis, die Kirche ist nicht nur eine Institution, sondern sie ist auch eine geistliche Idee. Sie ist beides. Also sie ist die sichtbare Gemeinschaft, aber auch ein geistliches Mysterium, gegründet in Jesus Christus. In Kapitel 8 heißt es, wie der fleischgewordene Logos, so ist auch die Kirche sichtbar und zugleich mit geistlichen Gaben ausgestattet. Diese sichtbare Gesellschaft und die geistliche Gemeinschaft bilden eine einzige, komplexe Wirklichkeit. Und damit war natürlich mein Verständnis ad absurdum geführt, auch meine Argumentationslinie, dass ich dem mystischen Leib Christi beigetreten bin, aber eben nicht der Institution, weil beides eben in einer einzigen Gemeinschaft eine komplexe Wirklichkeit bildet. Ja, und dann stand ich wie wahrscheinlich alle vor der Frage, wenn die sichtbare Seite der Kirche versagt, wenn sie schuldig wird, ja, was heißt denn das dann für den ganzen Leib? Was heißt das für den mystischen Leib Christi? Und um dieser Frage auf den Grund gehen zu können, müssen wir noch mal ganz an den Anfang der biblischen Geschichte zurück, in den Garten Eden. Und zwar dort, wo Gott den Menschen eine Grenze gesetzt hat, eine ganz klare Grenze. Und ich fasse das jetzt mal mit eigenen Worten zusammen. Du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse, sollst du nicht essen. Warum hat Gott diese Grenze gezogen? Warum das Verbot? Ich glaube, zu unserem Selbstschutz. Weil das Urteil über Gut und Böse dem Menschen gar nie vollumfänglich möglich ist. Wir können das nicht. Und wir sind auch nicht in der Lage dazu. Das kann nur Gott. Weil das Urteil über Gut und Böse Gott alleine zusteht und eben nicht dem Menschen. Ja, und dann kommt ja die Versuchung, ihr werdet sein wie Gott und der Mensch greift zu. Für mich ist diese, ja, ich habe es Szene genannt, eben kein Mythos, sondern sie ist für mich ein Spiegel. Und ich glaube, dass diese Urversuchung bis heute wirkt. Ja, und auch in der Kirche. Und zwar immer dann, wenn sich eine Kirche nicht mehr nur als Dienerin versteht, sondern so wie in der moderneren Zeit als moralische Instanz. Die Kirche darf ermahnen, das wisst ihr, das habe ich in meiner letzten Folge drüber gesprochen. Die Kirche darf und muss ermahnen, sie muss bezeugen, sie muss begleiten. Aber sie kann nicht als moralische Instanz funktionieren. Die moralische Instanz ist für mich Gott. Wenn die Kirche aus sich heraus entscheidet, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist, ist das eine sehr, sehr zweischneidige Geschichte, weil in dem Moment ist sie nicht mehr die Dienerin des Hauptes Christi, sondern sie ist die Richterin. Sie ist nicht mehr empfangend, sondern autonom und nicht mehr Zeugnis geben, sondern sie fängt an, ja, in einer herrschenden Funktion zu sein. Und geistlich ist das aus meiner Warte gefährlich, weil genau hier beginnt oft die Schuld. Sie ist leise noch und strukturell, aber sehr, sehr tief. Denn ich finde, das sieht man ja auch an den Reaktionen. Was passiert, wenn diese Schuld nicht mehr zu leugnen ist? Da wird Missbrauch aufgedeckt, Vertuschung, Machtmissbrauch, Diskriminierung. Und dann steht diese Kirche vor der Frage, ja, wie gehe ich damit um? Und was sehen wir? Wir sehen sehr häufig, wie sie versucht, sich aus eigener Kraft zu retten. Sie startet Aufarbeitungsprozesse, bildet Kommissionen, verfasst Leitlinien und Programme. Und das ist alles wichtig und kann alles wichtig sein. Aber aus meiner Sicht greift es zu kurz, wenn es nicht aus dieser tieferen Quelle kommt. Denn Schuld lässt sich nicht verwalten, auch nicht moralisch aufrechnen, nicht durch gute Absichten auslöschen. Schuld muss, wie jede echte Wunde, dorthin gebracht werden, wo Heilung möglich ist, ans Kreuz. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Kirche will sich irgendwie selbst erlösen. Also sie will stark, glaubwürdig, handlungsfähig bleiben und vergisst dabei, dass sie selbst empfangende Gemeinschaft ist. Dass sie, wie jeder Mensch, zuerst um Vergebung bitten muss. Und mit Vergebung meine ich vor Jesus Christus. Und genau hier zeigt sich für mich ein geistliches Dilemma. Also wenn eine Institution Gottes Vergebung predigt, aber sich nicht selbst in diesen empfänglichen Modus schaltet, dann bricht es. Weil schauen wir mal hin, es ist ja nicht so, dass die Kirche in der Vergangenheit nichts getan hat, um mit Schuld offensiv umzugehen, um sich zur Schuld zu bekennen, um das Versagen einzuräumen. Das tut die Kirche alles. Ich erinnere nur an Johannes Paul II., der öffentlich die Schuld für Kreuzzüge, Inquisition und Antisemitismus bekannt hat. Oder Papst Benedikt XVI., er bat Missbrauchsopfer in Irland um Vergebung. Franziskus war in Kanada und bat um Vergebung für die Rolle der Kirche in kolonialen Internatsschulen. Also die Kirche tut viel und macht viel. Aber aus irgendeinem Grund kommt es ja bei dem Gläubigen nicht an. Das ist theologisch wichtig und auch sehr bedeutsam. Aber viele Menschen sagen trotzdem, ich habe noch nie eine Entschuldigung gehört. Warum ist das so? Vielleicht, weil diese Schuldbekenntnisse immer im Rahmen hoher Theologie geschehen. In Enzykliken, in vatikanischen Reden, in Gremien, aber nicht dort, wo es weh tut. Nicht im direkten Kontakt und nicht in der Beziehung. Und das merkt man. Die Kirche, besonders die Päpste, haben nicht nur um Vergebung gebeten, sondern sie haben es sofort auch erläutert, eingeordnet und theologisch erklärt. Johannes Paul II. Sprach von der Läuterung des Gedächtnisses. Benedikt betonte die spirituelle Wurzel der Schuld und Franziskus nannte den Klerikalismus ein systemisches Übel. Und das ist wichtig, bitte versteht mich nicht falsch, das ist immens wichtig und richtig. Aber es bleibt abstrakt, wenn es nicht ins Persönliche übersetzt wird. Wenn die Gläubigen nicht das Gefühl bekommen, man spricht hier mit mir und man geht mit uns als Glied dieses mystischen Leibes Christi ins Gespräch, sondern man redet über mich. Und genau das ist der Punkt. Vergebung kann nicht abstrakt bleiben. Sie wird nur heilend, wenn sie persönlich wird, wenn sie ausgesprochen wird. Von Mensch zu Mensch, von Verantwortungsträgern zu Betroffenen und von Mitgliedern zu Opfern. Und Jesus bringt es für mich in der Bergpredigt auf den Punkt. Versöhne dich mit deinem Bruder, bevor du zum Altar gehst. Und das ist eben nicht nur eine moralische Empfehlung. Das ist für mich eine geistliche Regel und sie gilt auch für die Kirche. Und genau an der Stelle schließt sich jetzt für mich der Kreis. Also wenn Vergebung persönlich werden muss, wenn sie eine Beziehung braucht, dann bedeutet das auch, dass sich die Kirche als ganzer Leib in Beziehung zu Verletzten und auch zu Gläubigen setzen muss. Und zwar nicht abstrakt, sondern konkret und spürbar. Denn wenn wir sagen, die Kirche ist der mystische Leib Christi, dann meinen wir nicht nur die Gläubigen im Geiste, sondern auch die ganz reale, sichtbare Struktur. Ja, meine Erkenntnis, die Institution gehört dazu. Und sie ist nicht der Feind des Glaubens, sondern sie ist Teil des Leibes. Und deshalb gilt auch für sie das Wort Jesu aus der Bergpredigt, versöhne dich mit deinem Bruder, bevor du zum Altar gehst. Die Kirche kann für mich nicht einfach weiter liturgieren, als sei nichts gewesen. Sie muss zuerst den Bruder aufsuchen, die Schwester, die Betroffenen, im Kleinen, im Großen, im Ganzen. Sie muss Verantwortung übernehmen, sie muss Schritte gehen. Und nur dann wird auch die Feier wieder glaubwürdig, weil dann der Leib heil werden kann. Denn natürlich hat mit dieser institutionellen Schuld, es geht nicht darum, dass da eine Behörde schlampig gearbeitet hat oder Personen versagt haben. Institutionelle Schuld entsteht für mich dann, wenn die geistliche Identität der Kirche als Leib Christi eben nicht mehr konkret gelebt wird und trotzdem nach außen weiter beansprucht wird. Das ist nämlich für mich der eigentliche Skandal, wenn eine Kirche im Namen Jesu agiert, aber nicht mehr im Geiste Jesu. Und wenn ich also von institutioneller Schuld spreche, dann meine ich damit nicht bloß, dass eine Organisation versagt hat. Das wäre zu flach. Für mich ist das, was hier geschehen ist, viel tiefer. Die Kirche beruft sich auf Christus, aber handelt nicht mehr in seinem Geist. Sie beansprucht Wahrheit ohne Beziehung. Sie predigt Barmherzigkeit und schweigt zu Unrecht. Und darum ist für mich institutionelle Schuld geistlich. Sie entsteht nämlich genau dort, wo die Kirche sich von ihrem Haupt löst, aber den Leib weiter bewegt, als sei alles in Ordnung. Und genau hier wird es ja so schmerzhaft für viele Gläubige. Und auch an der Stelle spüre ich ja auch die innere Zerrissenheit. Weil die Kirche äußerlich wie eine Kirche wirkt, aber innerlich leer geworden ist. Und trotzdem spricht und trotzdem segnet und trotzdem urteilt. Ich glaube, man muss diesen geistlichen Blick wagen, was ich immer auch als vertikalen Blick beschreibe, um zu verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass eine Kirche, die von Christus gestiftet ist, heute so schwere Schuld auf ihren Schultern hat. Und dieser Blick zeigt mir, Schuld entsteht nicht zuerst, wenn was schief läuft. Sie beginnt viel, viel früher, nämlich dort, wo die Kirche nicht mehr unterscheidet zwischen empfangender Vollmacht und eigener Macht. Und das meinte ich mit der Urversuchung. Ich weiß, dass das jetzt eine sehr provokante These ist, aber aus meinem Empfinden ist es schwierig, wenn sie das Evangelium nicht mehr als Gabe lebt, sondern als Besitz betrachtet. Und wenn sie nicht mehr von Christus her denkt, sondern von der Logik des Selbsterhalts. Wo sie nicht mehr dient, sondern verwaltet und urteilt, als wäre das die eigentliche Aufgabe. Und genau das ist für mich jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, die Krux des Problems. Die Selbstermächtigung der Kirche beginnt nämlich nicht mit einem Skandal, sondern immer mit diesem leisen, fortschreitenden geistlichen Bruch. Und deshalb ist für mich die Frage nicht, was hat wer falsch gemacht, sondern wie können wir als Kirche überhaupt wieder im Geist Christi handeln? Wie können wir Schuld eingestehen? Und zwar nicht aus Imagegründen, sondern aus empfundener Reue. Und wie können wir als Gläubige im Leib Christi bleiben, selbst wenn einzelne Glieder oder ja wesentliche Körpergruppen krank geworden sind? Ja, was können wir als Gläubige tun? Das muss ja jeder für sich entscheiden und für sich seinen Weg finden. Ich teile jetzt mit euch meine 4 Punkte, die ich so für mich festgemacht habe, weil ich einfach überzeugt davon bin, wir brauchen diese geistliche Verantwortung wieder. Es ist wichtig, dass die Kirche sich wieder auf den Geist Christi ausrichtet, auf das Haupt ausrichtet, sich nicht so sehr in der Welt verliert, sondern eben nach oben blickt, der vertikale Blick. Ja, und was sind die 4 Punkte? Also erstens, ich finde, wir dürfen Schuld nicht verdrängen. Wegsehen macht immer mitschuldig. Und Schönreden heilt nicht. Und ich finde, wir sind gerufen, die Dinge beim Namen zu nennen. Also im Kleinen, in unseren Gemeinden, in Gesprächen, im Gewissen, aber auch im Großen. Ja, ich tue das jetzt gerade in einem Podcast. Also ich finde, wir müssen die Themen ansprechen. Und wir müssen offenlegen, wo es knackst und knatscht und knirscht. Zweitens, ich finde, wir müssen für die Opfer eintreten. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern konkret. Zuhören, glauben, unterstützen. Auch in kleinen Alltagsmomenten, wenn jemand klein gemacht, verspottet, übersehen wird. Ich finde, unser Zeugnis beginnt tagtäglich und ich erlebe noch sehr viel Schweigen. Und das finde ich schade. Drittens, ja, wir müssen für die Kirche beten. Also nicht als Ausrede, sondern wirklich uns auf dieses tiefe Ringen vor Gott einlassen. Denn nicht unsere Empörung heilt, sondern nur der Geist Gottes. Ja, und jetzt viertens, vielleicht das Schwerste. Wie können wir selbst im Geist der Bergpredigt leben? Also das heißt Vergebung suchen, wo wir schuldig wurden. Versöhnung wagen, wahrhaftig werden. Und versuchen, ein Stück Christus im Alltag zu verkörpern. In kleinen Gesten, im großen Vertrauen. Denn die Kirche ist für mich eben nicht nur die da oben. Und das ist halt vielleicht auch ein wesentlicher Unterschied zu vielen anderen. Ich bin eben nicht in dieser Kirche sozialisiert. Ich habe bis vor 2 Jahren keinen einzigen Gottesdienst besucht. Ich war zwar häufig in Kirchen, aber nie in einem Gottesdienst. Also das heißt, mein Weg, wie ihr ja wisst, war 12 Jahre über ein theologisches, autodidaktisches Selbststudium. Und trotzdem hat mich dieser Weg ja, und das behaupte ich einfach mal, unter geistlicher Führung auch in diese Kirche wieder geführt. Aber ich bin aus einem Verständnis heraus in die Kirche eingetreten, dass sie der Leib Christi ist. Und wir sind die Glieder an diesem Leibe. Und wir können ihn mittragen oder wir können ihn verleugnen. Wir können auch mitleiden oder wir distanzieren uns, treten aus und urteilen. Ich habe mich fürs Mitleiden entschieden. Für das Hoffen, ja, und auch fürs Aushalten. Aber das ist für mich letzten Endes die Entscheidung für Jesus Christus. Ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen verständlich rüberbringen. Ich weiß, dass ich ja manchmal in meinen Gedanken so schneller bin, als ich rede. Aber ich hoffe, ihr konntet nachvollziehen, wo ich die Problematik sehe, wo ich auch für mich erkannt habe, die katholische Kirche kann ich nicht einfach trennen von dem mystischen Leib Christi. Ganz im Gegenteil, sie ist der sichtbare Ausdruck. Aber wenn wir alle, jeder Einzelne, aber eben auch eine Institution Teil des oder Bestandteil dieses Leibes Christi ist, dann müssen wir uns darum kümmern. Also es nützt ja nichts, wenn ich mir ein Bein breche und mir dann die Haare frisiere und sage, ich sehe aber gut aus. Das macht ja keinen Sinn. Also finde ich, müssen wir auch für diesen Teil alle Mitverantwortung übernehmen und eben nicht sagen, ja die Kirche, die Institution, weil es wie gesagt nicht das Versagen einzelner Berufsgruppen ist, das ist auch nicht das Versagen eines Verwaltungsapparates, sondern für mich ist das viel tiefgreifender, weil es sich in der Abwendung von dem Geist Gottes, von dem Geist Jesu Christi, damit beginnt es für mich. Und das fängt beim Einzelnen an, aber das setzt sich dann auch fort. Und dann beschäftigen wir uns auf einmal mehr mit Themen in der Welt, als mit dem, was der eigentliche Auftrag ist. Hinterlasst doch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Bin ich völlig auf dem falschen Dampfer? Habe ich das auch einiges falsch eingeschätzt? Also ich bin für Korrekturen offen. Das war, wie gesagt, meine Überlegung zu dem Thema mein Umgang mit der institutionellen Schuld und das, was ich glaube, wie sie entstanden ist, was, und ich glaube halt immer, man muss bei der Wurzel anfangen und man kann nicht immer nur Symptome bekämpfen. Und in dem Sinne danke ich euch erstmal heute wieder fürs Zuhören. Hinterlasst es, wie gesagt, gerne in den Kommentaren. Freue mich auf euer Feedback und freue mich auf nächste Woche. Bis dann.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.